Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern darf.
RefLab.
Herzlich willkommen am Stammtisch. Wir nehmen auf an einem Montagmorgen um 8:30 Uhr. Und hier im Studio bei mir, Evelyn vom RefLab, sind Diana auch vom RefLab.
Hallo, hallo, guten Morgen. Guten Morgen.
Und guten Morgen, Felix von Reformiert.
Guten Morgen.
Wir nehmen an einem Montagmorgen auf, aber die Folge, wenn ihr sie hört, dann ist irgendeine andere Zeit. Und das ist ja auch noch lustig mit den Zeitverschiebungen. Wir reden heute über Zeit, aber auch über Arbeit, weil das ist der Stammtisch zum 1. Mai. Intellektuelle sind ja wirklich lustig. Man hat schon ein Missverständnis gehabt bei der Zeit, wo passiert ist. Und dann ist ein Arbeiter, ich sage jetzt, ich nehme jetzt den Begriff, ins Büro gekommen und hat gesagt, er müsse bohren, es gebe wieder ein bisschen Lärm, man soll sagen, wenn wir anfangen aufnehmen. Es kommen so verschiedene Welten da zusammen. Und ich denke auch an den Typ, den ich am Morgen um 7 Uhr schon an der Bushaltestelle gesehen habe, wo angefangen hat zu arbeiten. Und mein Tag fängt viel später an. all die Themen, die wir anschneiden heute, im Zusammenhang mit dem 1. Mai. Das Thema von diesem Jahr, 1. Mai-Komitee in Zürich, ist Gesundheit. Kapitalismus macht krank. Und da gibt es unter anderem auf der Website ein Schild, holen wir uns unsere Zeit zurück. Zeit, Lebenszeit, Arbeitszeit. Jana, was macht das mit dir, wenn du den Begriff hörst?
Oh, ganz viel. Zeit, Lebenszeit, Arbeitszeit. Als ich vor über anderthalb Jahren mittlerweile in die Schweiz gekommen bin, fällt mir gerade spontan dazu ein, war eine ganz große Errungenschaft für mich, dass ich nur noch 80% arbeiten muss und dass ich Wochenende habe. Ich habe vorher als Pfarrerin gearbeitet und als Pfarrerin ist der einzige freie, inoffizielle freie Tag, den man hat, sozusagen der Montag, was aber auch irgendwie kein freier Tag ist, weil Montag arbeiten alle anderen um einen herum. Und das wiederum macht Dinge, weil an einem Montag, dann macht man irgendwie auch, muss man zum Arzt gehen oder muss man so Dinge abarbeiten. Es ist irgendwie anders, als wäre ein Sonntag ein freier Tag. Und die Wochenenden sind schon auch immer sehr, ja, entweder Gottesdienste oder irgendwelche anderen gemeindlichen Veranstaltungen. Und das war für mich total ein großer Wert, den ich geschenkt bekommen habe, zu sagen, hey, ich habe ein Wochenende und ich arbeite nur noch 80%. Und dass ich damit total privilegiert bin und total viel Glück habe, entsprechend Geld zu verdienen und nur 80% arbeiten zu müssen und Wochenende zu haben, dessen bin ich mir sehr bewusst. Und trotzdem hat das für mich ganz, ganz viel mehr Lebensqualität ermöglicht, als vorher da war. Das ist so das Erste tatsächlich, woran ich denke.
Aber wie ich denke, daran, dass bei mir tatsächlich die Arbeitszeit oder die Arbeit sehr schwierig abzugrenzen ist in meiner Zeit. Ich erfahre es als grosses Privileg, dass ich einen Job habe, wo ich nicht einfach, weiss auch nicht, um 5 Uhr fertig ist und ich ihn im Büro lasse oder in der Werkstatt oder wo auch immer, sondern dass er etwas mit mir zu tun hat. Also, dass ich, das ist manchmal auch nicht so einfach natürlich, weil es einem, ja, keine Ahnung, wenn man keine Idee hat für einen Karfreitagstext, dann vielleicht auch morgen um 4 Uhr mal verwacht, aber dann vielleicht doch eine gute Idee hat oder auch nicht. Aber einfach, dass, glaube ich, seit ich arbeite, die Arbeit mit mir ganz viel zu tun hat, dass die mich beschäftigt, manchmal auch auf gute Art in den Ferien, manchmal nicht so auf gute Art. Aber dass das nicht etwas ist, wo, ja, einfach irgendwie ein Job ist, wo eigentlich mich gar nicht betrifft. Und das finde ich etwas wahnsinnig Schönes. Manchmal ist es tatsächlich schwierig, die Abgrenzungsfrage. Das ist so. Das hat zu tun damit, dass ich, ja, mit Familie und Beruf das unter einen Hut bringen. Das bedeutet auch, dass man häufig die Heimschaft, oder nicht häufig, aber dass man ab und zu die Heimschaft oder am Wochenende etwas muss nachschaffen. Aber das finde ich wirklich wiegt für mich das total auf, dass das etwas mit mir zu tun hat und dass ich die Freiheit habe, auch mal zu sagen, ja, jetzt braucht es mich noch jemand anders am Freitag. Jetzt schaffe ich das halt am Samstag noch. Diese Flexibilität finde ich grossartig und wirklich ein grosses Privileg.
Ich finde es gerade so lustig, zwischen euch beiden zu hocken und die verschiedenen Einstellungen zu hören, weil ich weiss, dass du, Jana, dich ganz bewusst abgrenzt, hast du jetzt auch gesagt, mit der Lebensqualität und das auch thematisierst, zum Beispiel in deinem Podcast «I feel you» und jetzt lasse ich Felix zu und du sagst, für dich ist es mega cool, dass du die Arbeit einmal kannst mit heimnehmen und dass es eben die Abgrenzung nicht unbedingt gibt. Wo wird es denn für dich jetzt, Felix, ungesund in dieser Beziehung?
Ja, ich glaube, ungesund wird es immer dort, wo ich negative Sachen vom Arbeiten heimnehme. Also, aber das ist, glaube ich, etwas, wo alle für sich lernen müssen. Ich glaube, das kennen sicher alle, egal ob man allein lebt, in einer Beziehung lebt oder mit Familie. Dass ich habe schon festgestellt, und das selber feststellen hilft dann, dass wenn ich irgendwie Konflikt habe mit dem Arbeiten oder eine mühsame Sitzung und so, und dann mit den Kindern zuhause aneinander geraten und mir nach dem Gewitter, wir sind recht gut, dass es das Gewitter braucht, aber nachher scheint dann wieder die Sonne, das brauchen wir manchmal alle, aber nach dem Gewitter merke ich, eigentlich entlädt sich da etwas, wo eigentlich nicht die zuhause verdient haben, meine lieben Kinder, sondern eigentlich der doofe Typ aus der Sitzung, der mich so genervt hat. Und dort habe ich mich natürlich zusammengerissen, bin anständig geblieben, habe alles bei mir behalten und dann ist einfach das Level an mir so hoch gewesen, dass es dann eben die Heim nicht mehr viel gebraucht hat. Und ich glaube, das finde ich ganz schwierig im Moment und das ist eine Form von Arbeit heimnehmen, die wirklich ganz doof ist und ganz schwierig und da bin ich immer noch auf der Suche nach Abgrenzungstechniken, von gehen laufen, mit dem Velo einen Umweg fahren, auf dem Heimweg oder was auch immer, um das wirklich zu lassen. Und das ist auch eben dann ein Problem, wenn man die Heim schafft und irgendwie eben mühsame Sitzungen gehen noch, aber dann eine doofe Zoom-Sitzung und dann zack, ist jetzt mit auf dem Tisch. Das sind dann wirklich Abgrenzungsproblematiken, die herausfordernd sind.
Und ich finde das total wichtig, was du sagst, weil das ist tatsächlich auch ein Thema einer Folge bei mir von meinem Podcast I Feel You, dass uns Arbeit viel, viel mehr betrifft, als wir uns manchmal eingestehen wollen und dass im Arbeitskontext einfach unglaublich viele Emotionen auch aufkommen und dass wir häufig, je nachdem in welchem Kontext wir auch arbeiten, entweder Mechanismen entwickeln müssen oder manchmal eben auch gar keine haben, wie wir mit unseren Gefühlen im Arbeitskontext auch umgehen können, beziehungsweise was wir da für Möglichkeiten entwickeln, auch mit unserem Team zum Beispiel, mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, aber auch in so Zoom-Sitzungen, wenn man merkt, oh, das wühlt mich gerade unglaublich auf und ich das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, wohin damit und dann kriegen es irgendwie die Kinder ab. Also die Sachen, die bei uns im Arbeitskontext passieren, betreffen uns und machen Dinge mit uns und dessen muss man sich einfach einfach sehr bewusst werden, auch im Hinblick auf meinen Podcast Mentale Gesundheit eben.
Ich finde es krass, was das signalisiert, dass du dich, Felix, zusammengerissen hast dort beim Arbeiten in der Sitzung. Es zeigt ja auch eine gewisse Wertigkeit oder eine gewisse Wichtigkeit, wo man Sachen gibt. Also zum Beispiel, oder man könnte es so interpretieren, oder vielleicht, ich glaube, gesellschaftlich ist das schon bei uns so, dass zum Beispiel, wenn es einem nicht gut geht, man geht relativ lang trotzdem arbeiten. Also es ist wie die Arbeit und die 8 Stunden am Tag, die man da leistet, das ist unglaublich wichtig und so funktioniert es ja auch, oder? Es zeigt, es ist eine gewisse Zuverlässigkeit, wo man sich darauf verlassen kann. Also dass zum Beispiel die Läden offen sind, bedingt, dass jemand geht arbeiten. Aber manchmal scheint es einem ja dann schon so, dass die Balance nicht mehr ganz so oder nicht so ist, wie sie gesund wäre, dass es zum Beispiel in einer Sitzung auch möglich wäre, mal ein Gewitter zu haben.
Das stimmt schon. Ich bin nicht sicher, ob es nur mit Arbeit zu tun hat, sondern halt auch mit Contenance. Ich glaube, auch wenn das jetzt kein Arbeitskontext wäre, würde ich ja nicht so explodieren. Und eben, ich explodiere ja nicht mega schlimm, aber es hat ja auch etwas mit, wie nahe lasse ich jemanden an mich an zu tun. Mhm. Also ich will ja die Leute im Arbeitskontext, die sind mir ja nicht so nahe wie meine Familie oder wie Freundinnen und Freunde. Und ich will mich denen ja gar nicht so zeigen in dem Moment. Also der Umgang mit Emotionen, Also ich merke, wenn mir gegenüber, also ja, ob das jetzt im familiären Kontakt ist oder wo auch immer, wenn sich mir gegenüber jemand sein eigenes Gewitter zeigt, dann ist das für mich auch ein Ausdruck von Nähe. Und dann zeigt sich die Person so, wie sie ist, ab und lässt ja auch einen gewissen Schutzpanzer fallen. Und der will dich doch nicht, egal ob das im Arbeitskontext ist oder sonst im jetzt nicht so nahen Kontext, denen will ich auch nicht den Gefallen tun, meine, im guten Sinn, meine Maske fallen zu lassen. Und ja, klar, das Arbeitsumfeld ist etwas, wo man gewisse Regeln einhaltet und das finde ich durchaus auch okay. Umgekehrt bin ich jemand, wo, also was ich wirklich gelernt habe, was mir auch so im Führen von Leuten mega wichtig ist, ich habe keine Angst, mich zu entschuldigen bei jemandem, wenn ich merke am nächsten Tag, hey, da bin ich jetzt in dieser Sitzung, bin ich zu gereizt gewesen, bin ich unfair gewesen, dann gehe ich am nächsten Tag entschuldigen. Und so die Angst vor dem Gesichtsverlust, den spüre ich im Arbeitskontext ganz stark. Also gerade von Leuten zum Teil in Führungspositionen oder bei Konflikten, bei Schwierigen. Und das ist etwas, wo ich je länger, je mehr denke, hey, das lähmt uns so beim Arbeiten. Einfach die Angst, das Gesicht zu verlieren, die Angst, einen Fehler zuzugeben, die Angst zu sagen, hey, Entschuldigung, das ist im Fall jetzt gestern unfair gewesen. Ich muss nicht einmal sagen, warum man gestresst war, wenn man das nicht preisgeben will und das privat ist, ist das okay. Aber einfach sagen, sorry, es tut mir leid. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass so etwas noch nie dazu geführt hat, dass irgendwie meine Glaubwürdigkeit oder meine Autorität oder was auch immer untergraben wird durch das, sondern im Gegenteil, ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht. Staunen aber bei anderen Leuten manchmal, wie viel das es kostet, einfach mal sagen, hey, Entschuldigung.
Ich finde das ganz spannend, was du erzählst, weil das natürlich auch von so einem gewissen Kontrollbedürfnis einfach auch spricht oder dem Bedürfnis, funktionieren zu wollen. Zu sagen so, ich möchte gar nicht, dass mich Arbeitskontexte so angreifen oder dass die mich so berühren oder dass mir die so nahe gehen. Dementsprechend möchte ich eigentlich auch gar nicht emotional sein, wenn es Dinge sind, die im Arbeitskontext passieren. Und ich glaube, das ist ein Trugschluss. weil das hast du selber gesagt, du arbeitest manchmal samstags oder dann, wenn es passt. Also du nimmst ganz viel auch vielleicht Positives oder Dinge, die dich betreffen, mit in deinen persönlichen Raum. Und du kannst gar nicht daraus halten, dass du als Person eben auch total in deine Arbeit mit reinwirkst. Und dann quasi, glaube ich, so zu tun, als hätte man quasi eine Arbeitsmaske auf, wenn man so viel vom Arbeitskontext mit nach Hause nimmt und so viel von sich persönlich mit in die Arbeit hineingibt, jetzt vielleicht nicht in Bezug auf jede Arbeit, ist, glaube ich, ein Wunschdenken, was vielleicht nicht immer so haltbar ist, würde ich jetzt sagen. Und ich glaube, liegt eher daran, dass wir eben das Bedürfnis haben, uns auch mit unserer Emotionalität, auch mit Dingen, die uns betreffen, irgendwie zu kontrollieren, beziehungsweise auch einen Wunsch haben, dass Dinge, das spricht so ein bisschen darauf an, was du, Evelyn, vorher gesagt hast, dass Dinge auch funktionieren. Also, dass Dinge einfach funktionieren müssen, dass die Läden einfach aufmachen müssen, dass einfach jemand in der Bank sitzen soll, wenn ich da einen Termin habe und dass ich dann nicht möchte, dass da jemand krank ist und dann mein Termin platzt. So, dieses, auf der einen Seite müssen die Sachen funktionieren, die Arbeit soll laufen und auf der anderen Seite arbeiten wir als Menschen und geben uns als Person in diese Arbeit hinein. Und ich glaube, das kann man nicht voneinander trennen.
Ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt, weil das mit dem Funktionieren im Extremfall ja dazu führt, dass Menschen als Maschine betrachtet werden. Oder ich habe ein Interview mit einer Befreiungstheologin, einer Schwarze, wo ihre Vorfahren sind Sklaven waren und sie sagt, es gibt ganz viele Parallelen zwischen heutigen Kapitalismus und einen damaligen, also dass Leute wirklich so fest müssen funktionieren, dass man einfach weiss, eine Person leistet in dieser Zeit so und so viel. Das kann man irgendwie sogar noch optimieren, oder? Die Prozesse und die Leistung und die Personen optimieren. Und ja, das ist ja überhaupt nicht das Menschenbild, das wir eigentlich haben wollen.
Nein, auf jeden Fall nicht. Ich will aber gleich jetzt noch zu dem zurückkumpen, jetzt noch nicht gerade bei der Sklaverei landen. Was du gesagt hast, Jana, ich glaube, es wäre, was ich gemeint habe, ist nicht einfach eine Arbeitsmaske in dem Sinn, dass das nicht, dass, dass, das nicht ich bin, wo dort schafft. Das ist völlig klar, das hat viel mit mir zu tun. Ich merke aber, wie soll ich das sagen, manchmal finde ich es durchaus auch angenehm, einfach mal zu funktionieren, und zwar im guten Sinn. Einfach mich und funktionieren im Sinn von fokussieren und jetzt einfach mal etwas, eben gar nicht alles so extrem an mich heranlassen, sondern einfach mal, im Sport zum Beispiel hat man das ja, oder? Wenn ich gehe shooten und total einen doofen Tag habe, dann kann ich mich nur, ist ja eigentlich völlig stupid, kann ich auf den Ball konzentrieren und einen schönen Pass spielen und schauen, bis Gold tüpft. Also einfach, da muss ich funktionieren.
Und du vergissest den Rest dann ja auch,
oder? Ja, und das ist ja angenehm. Und manchmal hilft mir das auch beim Arbeiten, einfach zu sagen, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen dünnhütig, jetzt geht es mir nicht so gut, aber jetzt fokussiere ich einfach. Eben, es gibt ja auch Texte, die jetzt nicht so eben essayistisch sind oder mega kreativ, sondern wo man einfach 4 Telefon muss machen, Recherche und dann das abschreiben. Und das zwischen denen hilft mir das, der Fokus. Eben positiv gesagt, ist es fokussiert, negativ gesagt, ist es, ich funktioniere einfach. Aber manchmal ist das durchaus heilsam, mir die Rüstung können anlegen oder das Arbeitsgewändli oder was auch immer man das sagt. Also mir hilft das manchmal, so im guten Sinn können zu funktionieren.
Würdest du sagen, dass dein Beruf dich auch dahingehend unterstützt, also dass du beide Anteile in deinem Beruf hast, wo du Aspekte hast, in denen du einfach funktionieren kannst, aber auch Aspekte hast, wo du dich persönlich einbringen kannst, weil dieses Privileg hat ja auch nicht jeder.
Das ist ja so. Eben, ich habe eingangs gesagt, ich bin privilegiert mit 5 Sternchen. Also wirklich, ich kann die Ausbildung können machen, die ich wählen konnte. Ich habe nie müssen Angst haben, ich könnte meine Ausbildung nicht finanzieren. Ich habe vielleicht einmal nach der Matur bin ich so richtig arbeiten, wie man so arbeiten sagt. Es war ein furchtbarer Bullshit-Job gewesen, wirklich.
Was hast du gemacht?
Also ich bin in einer Grossbank, die es mittlerweile seit kurzem nicht mehr gibt, ist es darum gegangen, so eine Alibi-Übung zu machen und aufgrund von nachrichtenlosen Vermögen, einfach jenste Kreditbegehren durchzuschauen, zu archivieren. Also wirklich so ein totaler Archivjob. Und ich bin überzeugt, der ist einfach gemacht worden. Also man kann sagen, man hat es gemacht. Und ich habe dort sogar früher noch gekündigt, bin nachher irgendwie für eine Telefonfirma und Kabel reinziehen. Und das hat mir dann mehr geholfen, weil ich dann gewusst, am Wochenende funktioniert die Telefonanlage da bei der Zürcher Versicherung. Super. Das ist dann hingegen hat eine gewisse Sinnhaftigkeit gehabt. Aber einfach, das war eine Arbeit gewesen, wo man nur hat müssen sagen, irgendjemand hat sie gemacht. Und wir können sagen, wir haben das gemacht. Aber genützt hat es, so egal gewesen, ob das jemand gemacht hat. Und natürlich auch die Messbarkeit, oder? Man hat genau gewusst, wie viele Akten hat man pro Tag durchgeschaut. Also es ist wirklich so eine Einteilung in Leistung. Und das ist krass. Und das ist gut, dass ich das mal erlebt. Und dass meine Arbeit seitdem nichts mit dem zu tun hat. Obwohl ich auch muss Leistung bringen. Und im Journalismus, ja, ist jetzt auch nicht das Umfeld, wo immer super zahlt ist und so. Aber es hat immer etwas mit mir zu tun gehabt. Und die Erfahrung, das ist wirklich wichtig gewesen, ja.
Und dass am Schluss vom Tag eben etwas rausschaut, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt, dass man das sieht. Und das grenzt ja, glaube ich, auch von den sogenannten Bullshit-Jobs ab. Also mein Job war, wo ich in der IKEA Hotdogs gemacht habe, 2 Jahre lang neben dem Studium. Und dort hast du auch, also es ist, du machst einfach die ganze Zeit das Gleiche, aber es ist ein Produkt rausgegangen und das ist ja etwas, oder jetzt, wenn du einen Artikel schreibst, oder Jana, wenn du einen Podcast aufnimmst, dann hat man am Schluss wie eine Art ein Produkt und ich erlebe es so, dass mich die Arbeit am wenigsten befriedigt, obwohl ich ja mir auch so viel selber aussuchen kann, wenn ich das Gefühl habe, entweder ich mache etwas, was nachher niemand sieht und niemand liest, also für die Uni zum Beispiel, oder ich schreibe einfach Mails, die nachher irgendwo verpuffen. Also so das Schöpferische, jetzt im schönsten Fall irgendwie, weiß auch nicht, in der Freizeit einen Zopf backen oder etwas malen oder so, wo nachher etwas da ist, das ist mega befriedigend.
Und ein Aspekt, den du auch angesprochen hast, den ich auch super spannend finde, ist eben diese Sinnhaftigkeit. Also neben dem Schöpferischen, dass irgendwie ein Produkt da ist, nicht mein erster Nebenjob, aber einer meiner auch liebsten Nebenjobs. Ich habe übrigens Pizzen ausgefahren. Oh. Beim Pizzalieferservice war auch super. Man hat Leuten Pizzen gebracht, die sind alle glücklich gewesen. Ah, ja. aber eben die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Und als du gerade erzählt hast, habe ich spontan gedacht, ja gut, die Sachen archivieren. Es gibt bestimmt Menschen, die können auch irgendwie eine Sinnhaftigkeit darin für sich entdecken. Und das ist, glaube ich, auch so eine Entwicklung in den letzten, weiß ich nicht, 10, 20, 30, 40 Jahren, dass wir sagen, das, was wir tun, muss irgendwie einen Sinn haben oder ich muss irgendwie, Berufung wäre gleich, glaube ich, zu viel gesagt, aber ich muss für mich einen Wert darin erkennen, dass ich tue, was ich tue. Auch in Abgrenzung zu diesen Bullshit-Jobs vielleicht. Und das finde ich auch ganz spannend, weil ich glaube, das ist eben auch nicht so. Es gibt immer noch Menschen oder es gibt nach wie vor Menschen, die einfach sagen, so Arbeit ist Arbeit und mein Leben findet eben in dem anderen Zeitrahmen statt, wenn wir jetzt wieder über Zeit sprechen. Und gleichzeitig gibt es eben Jobs, wo Menschen ganz, ganz viel Zeit in ihre Arbeit investieren, in ihren Job investieren. Und dann ist natürlich das Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit in der Arbeit viel, viel höher. Je mehr Zeit ich da investiere oder je mehr Zeit auch in meinen persönlichen Bereich mit reinragt, desto wichtiger ist es, glaube ich, für mich selbst, eine Legitimation für diesen Zeitaufwand zu finden.
Das und die Lebenszeit.
Voll, genau. Meine Lebenszeit. Und mir deswegen zu sagen, nee, das macht aber Sinn, dass ich das tue, weil, oder das ergibt Sinn, dass ich das tue, weil das den und den Mehrwert für mich hat.
Oder für andere. Arbeit kann ja auch befriedigen, wenn man merkt, man tut etwas, wo anderen nachher zu gut kommt.
Ja, voll.
Und beim Überlegen für die Folge ist mir auch aufgefallen, als ich so ein bisschen auch in Theologie geschaut habe, dass ja nach einem biblischen Menschenbild Arbeit gar nicht, also Arbeit ist etwas mega gut eigentlich. Mhm. Also jetzt nach dieser Zeiteinteilung 6 Tage arbeiten, 1 Tag frei haben oder schlafen oder erholen, das ist ein grosser Anteil, der da angelegt ist. Und auch immer die Balance irgendwie, es gibt eine Zeit zum Schaffen, es gibt eine Zeit zum Schlafen und so weiter. Das Schaffen und Ruhe, eben beides zum Menschen dazugehört.
Ja, und ich glaube, dass halt Arbeit auch zu tun hat mit Entfaltung. Also mit Entfaltung von Talent, also dass ich mein Talent kann einbringen und dass mein Talent eben auch gefragt ist. Und das, denke ich jetzt, wenn es um Arbeitsqualität geht, ganz etwas Entscheidendes. Also auch für mich und ich hoffe auch für Leute, die mit mir zusammenarbeiten, dass man gefragt ist mit seinen Talenten und mit seinen Fähigkeiten.
Aber ich glaube, das ist ein Wunschdenken. Oder das ist auch eine Sache von privilegierten Menschen, das eigene Talent in der Arbeit umzusetzen. Sicherlich, also ich weiß nicht, ob, wenn ich jetzt ganz polemisch bin, weiß ich nicht, ob eine Verkäuferin oder ein Verkäufer beim Denner sagt, es ist mein Talent, mit Menschen in Kontakt zu treten, Menschen Dinge zu verkaufen oder Produkte über einen Scanner zu ziehen. Deswegen sage ich ja, es ist jetzt überspitzt von mir formuliert, aber ich glaube, das hat auch was mit Privilegien zu tun, eigene Talente in dem eigenen Beruf umsetzen zu können. Vielleicht ist es, glaube ich, auch eine Prägung oder etwas, das man nachher annimmt. Ich glaube, man kann jeden Beruf, den man macht, zu dem eigenen machen und eigene Talente davon in dem Beruf umsetzen. Aber ich glaube, es ist eine sehr hohe Anspruchshaltung zu haben, dass meine Talente, die ich habe und die ich mitbringe, sich in meinem Beruf alle bestimmt nicht, aber trotzdem wiederfinden müssen oder zu einem Großteil wiederfinden zu müssen.
Sicher hat es mit Privilegien zu tun, das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal betont. Ich bin aber sehr vorsichtig, dass von aussen zuzuschreiben bei anderen. Ich glaube, ich habe auch aufgehört, irgendwie zu unterscheiden, eben zwischen, weiß auch nicht, das ist so oben und unten. Ich habe auch Erfahrungen gemacht, also zum Beispiel ein Jugendlicher, der aus Somalia geflüchtet ist und dann in der Migros so eine klassische Anlehre gemacht hat, nur wirklich nur Anlehre, weil er null Deutsch hat können. Und nachher in die vierjährige Lehre von, was ist das? Also der ist irgendwie Detailhandelassistenz, ist die erste Lehre, das ist quasi so eine Anlehre. Und der hat nachher die vierjährige können Lehre machen und ist jetzt auf dem Weg zum Filialleiter. Und ich glaube, der hat ein Talent können entfalten. Zuerst mit einem Job, wo man sagen, ja, eben, das ist nicht einmal Sache über den Scanner ziehen, das ist sogar nur ein Gestellraum. Und dass die Art von Entfaltung ist, glaube ich, an vielen Orten möglich. Und ja, es kann, ich hoffe sehr, dass das auch beim Denner oder bei der Migros oder beim Coop, um alle ein bisschen ausgewogen Detailhändler zu nennen, auch möglich ist. Und ich glaube, es gibt durchaus Beispiele, wo das so ist.
Aber wir kommen um das Oben und Unten irgendwie gar nicht herum, auch wenn man es nicht selber so gewichten würde, sondern weil noch das Thema Geld hier spricht, über das haben wir gar noch nie geredet, dass halt die einen Jobs einfach doppelt so gut bezahlt sind wie die anderen und das halt auch eine Wertzuschreibung beinhaltet. Also dass meine Denner-Verkäuferin, wo einfach eine mega coole Person ist, wahrscheinlich halb so viel verdient wie ich, das finde ich ganz eine schräge Überlegung.
Ich sehe das jetzt bei meiner Mutter, das habe ich vorhin im Vorgespräch schon erzählt. Meine Mutter ist 64, die hat noch ein Jahr bis zum Renteneintritt, bis 65. Und meine Mutter arbeitet im Krankenhaus auf der Babystation bei den neugeborenen Babys und trägt täglich in Schichtdienst, was auch so ein Zeitaspekt ist, der auch ultra schwierig ist eigentlich, immer so 3,5 bis 4,5 Kilo auf ihren Arm rum. Sie hat jetzt in den letzten 2 Jahren mehrere große Operationen hinter sich, weil ihre Schultern komplett kaputt sind. Also ihre Schultern mussten beide komplett neu gemacht werden. Aber sie arbeitet jetzt noch ein Jahr, weil jedes Jahr, dass sie mehr arbeitet, de facto mehr Geld bedeutet, was sie am Ende in ihrer Rente hat. Und das ist dann ja auch, also das finde ich einfach so krass, weil immer, wenn ich mit ihr telefoniere, sage ich immer mal, das ist ein Jahr und du weißt gar nicht, das ist, klingt super traurig, aber du weißt nicht, wie viel du von deiner Rente hast. Mhm. Und das ist aber jetzt effektive Zeit, die du jetzt quasi eigentlich noch nutzen könntest. Aber es wird direkt in Geld aufgewogen. In einem Alter, in dem man sagt, die körperliche Arbeit ist in dem Sinne eigentlich gar nicht mehr möglich, weil jeden Monat, den sie mehr arbeitet, geht mehr an ihrem Körper kaputt. Und sie zahlt quasi in ihre Krankenkasse ein, um die Operationen zu ermöglichen, die notwendig sind, damit sie gesund ist.
Gesunde Anführungszeichen.
Oder? Ja, ja, voll.
Und da funktioniert ja dann die Zuschreibung von Zeit, Lebenszeit und Produktion und Wert gar nicht mehr. Also durch das, dass man irgendwie irgendeinen Betrag verdient, egal wie viel dass man produktiv ist oder wie viel dass die eigene Leistung nachher an Güter produziert, das ist ja irgendwie schon lange nicht mehr so.
Voll. Ich erinnere mich gerade an das Buch Alle Zeit von Theresa Bücker und sie schreibt zum Beispiel auch darüber, dass die 8 Stunden Arbeitswoche oder 8 Stunden Arbeitstageswoche sozusagen vor 100 Jahren erfunden wurde. Und wir haben daran nichts geändert, nichts groß. Aber jetzt überlegt man sich mal, wie stark sich die Produktivität in den letzten 100 Jahren gesteigert hat. Und wir haben trotzdem nichts an der Arbeitszeit verändert. Das ist doch absurd. Punkt.
Ich habe mal gehört, dass die 8-Stunden-Woche zu tun hat mit einem 3-Schicht-Betrieb in der Industrialisierung. Oder? Dass man einfach 24 Stunden durch 3 unterteilt hat, um 3 Schichten laufen zu können. Und ich kann es eben dann auch, oder? Um die Maschine können am Laufen behalten.
Genau.
Und die nicht abstellen.
Und es passt natürlich auch für die Menschen. Das wurde sich auch so gedacht. 8 Stunden arbeiten, 8 Stunden schlafen, 8 Stunden Freizeit. Das geht natürlich auch nicht auf, weil diese 8 Stunden Freizeit in Anführungszeichen sind ja keine Freizeit, weil Leute haben 1 Stunde Arbeitsweg, dann 2 Stunden Arbeitsweg, dann muss zu Hause sich noch um Dinge gekümmert werden, Haushaltsarbeit, Care-Arbeit und ähnliches. Also diese Rechnung von 8 Stunden Freizeit, Schlafen und Freizeit funktioniert in dem Sinne ja auch nicht.
Wir haben vor eurem Vorgespräch ja über das Buch von der Theresa Bücker Alle Zeit, übrigens mega empfehlenswert, auch schon geredet, wo es ums Verhältnis von Care-Arbeit und Leistung und Geld geht. Und Felix, du hast da auch noch ein bisschen Gedanken dazu.
Was?
Wegen dass, wegen dem Begriff Arbeit überhaupt.
Ja.
Also für Care, für Sorge, ja, genau. Für Sorge für andere Menschen.
Ja. Also es ist ganz klar, also wenn es um Pflege von Angehörigen geht, das ist tatsächlich Arbeit. Und da ist ja völlig klar, dass quasi das System davon profitiert, dass das Leute und nach wie vor vor allem Frauen quasi gratis und franco erbringen. Und ja, wir als Gesellschaft dann da etwas sparen oder das wirtschaftliche System etwas spart auf den Buckel von denen, die die Arbeit erbringen. Und das ist sehr unfair und ein grosses Problem, das auf jeden Fall. Ich glaube, was ich mich immer frage, ist, wie weit dehnt man den Begriff Care-Arbeit aus und inwiefern kann man das wirklich finanziell aufwiegen oder bringt, also tut man dann nicht das Arbeits-, das finanzielle System ausdehnen aufs ganze, quasi aufs ganze Leben, also eben Familienarbeit.
Der andere Weg wäre ja, das überhaupt zu entkoppeln.
Wie meinst du das entkoppeln? Ja, genau, das wäre die, genau, also die, eben, eine Ausdehnung in die eine oder in die andere Richtung, genau, das ist die Frage, oder grenzt man irgendwo ab? Und die Abgrenzung ist sicher schwierig, ja.
Ja, also wenn man es nicht entkoppelt, dann ist es ja eigentlich auch nicht nur Wert und Arbeit, sondern einfach Zeit und Arbeit.
Mhm.
Also in dem Sinne, dass das, was wir an Zeit in etwas investieren, einen bestimmten Wert hat oder ja, genau.
Und uns
ja,
fehlt für andere Sachen.
Ja, ja, wobei eben jetzt gerade in etwas investieren, also wenn man jetzt Care-Arbeit auch versteht, es gibt ja den schönen Begriff Familienarbeit, was für mich schon ein bisschen paradox ist, weil Familie ja nicht per se Arbeit soll bedeuten. Wenn ich jetzt ja meinen Tag zu Hause habe, so, wo ich ja regelmäßig habe, das empfinde ich ja nicht hoffentlich. Es gibt einen Teil, der tatsächlich sich manchmal ein bisschen nach Arbeit anfühlt. Aber es soll ja nicht einfach, das erfüllt mich ja auch und würde ich jetzt nie, und da investiere ich ja nicht irgendwie, also meine Kinder sind ja kein Investitionsobjekt oder so, also da investiere ich keine Zeit, da wird mir ganz viel Zeit geschenkt und das ist, glaube ich, das, wo mich so ein bisschen zumindest fragen, wenn man nur schon die ökonomische Sprache auf alle Lebensbereiche ausbreitet, dann gab für mich einfach, dann zielt etwas vorbei.
Aber du sagst, die Zeit wird dir geschenkt und trotzdem gibt es in deinem Familienleben Dinge, die getan werden müssen, damit ihr funktioniert als Familie. Also es muss was gekocht werden, Wäsche muss gewaschen werden, es muss dafür gesorgt werden, dass das Haus oder die Wohnung sauber ist, es muss dafür gesorgt werden, dass man abends zum Elternabend von den Kindern geht. Also all solche Dinge müssen ja passieren. Das muss irgendwie funktionieren, damit auch das Familiensystem funktioniert. Ich glaube, wenn du das alles nicht tun würdest, würde das Familiensystem auch nicht mehr funktionieren. Und dann ist, glaube ich, auch ein Trugschluss zu sagen, dass dir dann Zeit geschenkt wird. Also ich glaube, dass das für dich total wertvoll ist, dass dir die Zeit mit der Familie geschenkt wird und dass du es vielleicht anders empfindest. Und trotzdem gibt es eben Bereiche, die funktionieren müssen, wo bestimmte Zeit investiert werden muss, damit Abläufe funktionieren.
Ja, aber wo ich allein gewohnt habe ich ja auch müssen kochen und essen und putzen.
Voll,
also,
genau.
Das hat nichts mit Familie zu tun, es hat auch mit meinem Überleben zu tun. Mhm. Also gewisse Sachen muss ich tatsächlich machen, dass ich einfach lebe. Ich muss essen und wenn ich in einer sauberen Wohnung wohne, muss ich putzen. Also,
aber bei der Familie kommt mehr dazu.
Ja, klar, aber das finde ich jetzt gar nicht so einen grossen Unterschied, ehrlich gesagt.
Aber das Wording Arbeit ist ja, das soll ja ausdrücken, dass das einen Wert hat. Und das ist, und wenn man das zurücknehmen will, dann muss man einfach aus dem ganzen kapitalistischen System ja aussteigen. Also es geht ja darum, etwas abzugrenzen von, du hast Kind, und bezeichnest das Wäschmachen als Arbeit. Hey, das müsstest du doch eigentlich aus reiner Liebe machen. Das müsstest du ja eigentlich gern machen.
Ja,
und da geht es ja darum, dem auch einen Wert zuschreiben, nicht?
Ja, finde ich nicht. Also für mich hat ganz vieles einen Wert. ohne dass es Arbeit ist. Also, ich denke überhaupt nicht so, dass ich das Gefühl habe, alles, was man als Arbeit bezeichnen kann, hat Wert und alles andere ist wertlos.
Aber also, dann bist du aus dem System, nicht. Aus dieser Sprache, aus dieser ökonomisch eigentlich schon ausgestiegen, was ich mega cool finde. Aber um eben können, die Gesellschaft so beeinflussen, dass es gerecht wird, auch für Leute, die das jetzt vielleicht gar nicht können, die weniger privilegiert sind, muss man vielleicht, oder nehme ich so wahr, dass man die Sprache muss reden, um können signalisieren, und ich glaube, das ist vielen Leuten zuwider, das so zu machen, um können signalisieren, all die Care-Arbeit, die geleistet wird in der Schweiz, hat einen höheren finanziellen Wert als die zahlte Arbeit zum Beispiel. Das ist, glaube ich, beleidigt. Und da geht's ja darum, um auch zu zeigen, was hängt alles damit zusammen. Und dass die nicht zahlte Arbeit zum Beispiel eben keine Pensionskassengelder ergänzt, schlussendlich. Und dass das nachher, dass das in dem Moment, wo ich das mache, völlig egal ist. Aber später, denn du hast das Beispiel gesagt von deiner Mami, die jetzt dann pensioniert wird, Jana, dass das später eben nachher einschenkt und Leute Lebensqualität nimmt und auch Lebenszeit nimmt, weil Lebensqualität eben auch Gesundheit ist.
Ja, also das würde ich unterschreiben. Und ich glaube, da geht es jetzt auch nicht mehr um privilegiert oder nicht privilegiert. Also ich habe immer Teilzeit geschafft. Also ich habe nie gesagt, die Familie geht mich nicht an, ich schaffe 100%. Also das auf jeden Fall. Ja, und jetzt kann man sagen, wieder privilegiert, ich kann mir das können leisten. Ich
hätte dich gar nicht persönlich ansprechen.
Nein, easy, gar kein Problem. Oder? Nein, klar, aber das ist wirklich wichtig, dass, was ich jetzt gesagt habe, das meine ich nicht als Verteidigung, sondern als wichtigen Disclaimer. Nur meine Erfahrung ist schon, dass ich manchmal das Gefühl habe, es gibt auch andere Männer, wo durchaus das hätten können und ganz froh sie sind, die heute sagen, ja, weisst, ist bei uns nicht so üblich und weisst, der Chef hat es nicht so gern, wenn ich reduziere. Also da, ja.
Es geht nicht.
Ja, genau, es geht nicht. Fertig. Und man weiss nicht, ob es wegen dieser Person nicht geht. Also, ja, warum es wirklich nicht geht. Und ich glaube, vieles, was einfach nicht geht, geht schon. Also das definitiv. Und dass man dann das als Care-Arbeit bezeichnet, um, wie du sagst, den finanziellen Wert quasi irgendwie zu eruieren, das ist völlig klar. Die Frage ist wirklich auch, also ich glaube, man muss sich bewusst sein, was bedeutet dann auch die Ausdehnung von dem Arbeitsbegriff, und eben, es kann dann in etwas kippen, wo wir nun das Gefühl haben, alles, was irgendwie mit Arbeit verknüpft ist, hat einen Wert. Und ich glaube, das wäre jetzt ein Überkippen, das ich dann eben sehr problematisch finde, wo dann auch nicht mehr zielführend ist, sondern man das Gefühl hat, eben nur alles, was ich irgendwie finanziell kann aufrechnen kann, hat überhaupt Wert und hat Sinn. Und das fände ich ziemlich schlimm.
Hat auch mit dem Würdebegriff zu tun, oder? Wenn hat ein Mensch Würde hängen, das wird bei uns ja sehr fest an die Leistung geknüpft. Und das funktionieren, und irgendwann funktionieren wir ja für Sachen alle nicht mehr und können alle nicht mehr leisten. Und trotzdem hat man die Würde, die einem nicht genommen werden kann.
Ja, und das wäre ganz schlimm. Also, wenn wir nun auch sagen, Würde ist quasi Produktivität. Also, eben, wenn wir so völlig durchökonomisiert werden und eben ich sage, ich investiere in einen Mensch. Also, das ist ja furchtbar. Und es gibt ja tatsächlich, glaube ich, was du sagst, ist wirklich ganz wichtig, dass wir, dass ein Mensch völlig unabhängig von seiner Produktivität oder von seiner Funktionsfähigkeit eine Würde hat, ja, und auch ein Leben kann sinnvoll und sinnhaft sein, wenn es nicht produktiv ist.
Und gleichzeitig ist ja auch Freizeit mittlerweile schon durchökonomisiert und wird ja auch, also müssen wir uns nur Freizeitparks anschauen oder in welcher Art und Weise auch das große Thema Achtsamkeit irgendwie durchökonomisiert wird mit irgendwelchen Apps oder Sachen, die Zeitmanagement, also das sind
immer
ja
immer wieder eine Leistung.
Genau, es ist immer wieder eine Leistung und es funktioniert auch immer wieder nach dem System, wenn du das regelmäßig gemacht hast, dann kriegst du Bonus-Credits dafür. Also es reicht ja auch schon total in die Freizeitgestaltung mit rein, weil eben vielleicht dieses Bedürfnis der Zeit, die man mit etwas verbringt, einem Wert zuzuschreiben, mittlerweile so hoch ist, dass es einfach schwerfällt, das voneinander zu koppeln.
Ja, und das ist ja crazy. Ich meine, nur schon der Begriff Freizeitindustrie. Ja. Ich meine, das ist ja eigentlich in sich ein totales Paradox. Ja, auf jeden Fall, ja.
Also können wir dann überhaupt aus dem wieder raus, aus dem auch internalisierten Kapitalismus?
Ja, ach, ich glaube, atmen ist, glaube ich, gut immer. Atmen geht.
Ja, und lesen. Literatur finde ich etwas, was einem rausführt aus allen, mich häufig rausführt aus irgendwelchen ökonomischen Zwängen. Wenn ich ein Buch lese, statt, ja, eben, Stichwort Freizeitindustrie, ich finde es crazy, wie viel Verkehr wir am Sonntag in der Stadt Zürich haben. Ich weiss, jetzt werde ich furchtbar kulturpessimistisch, aber ich fände die Idee vom autofreien Sonntag einfach, sollten wir einmal im Monat einfach einen autofreien Sonntag
haben. Aber Sonntag überhaupt als Konzept, oder? So, so ein Tag, wo ich durch mein Quartier laufe und ich weiss, andere Leute arbeiten auch an dem Tag, aber es ist wie ausgestorben, das tut mir immer mega gut.
Wenn der Sonntag einfach so wäre wie der 1. Januar immer. Wenn der 1. Januar ist so der stillste und leiseste und ruhigste Tag überhaupt, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und wenn Sonntag immer so wäre wie 1. Januar.
Oder wie im Corona-Lockdown, ich traue mich fast nicht zu sagen.
Ja, ich glaube, also der Schabbat ist einfach eine gute Idee. Das glaube ich wirklich. Weil ich glaube, wir müssen uns schon, und das glaube ich wirklich, so ein bisschen dazu zwingen oder eben durch Ritual, im schönsten Sinn eine Lehre auszuhalten, wo nicht gefüllt ist, durch, ob das online ist oder offline, durch irgendein Freizeitindustrie-Beschäftigungsprogramm, sondern ja, einfach mal vielleicht eine Stunde langweilig oder ein schönes Buch oder einen Spaziergang. Ich glaube, das hilft, ja. Also das hilft mir, um aus dem stetige Hamsterrad von Zweckerfüllung auszubrechen. Und ich glaube, das ist ich glaube, der Schabbat ist wirklich eine gute Idee.
Das ist ein schönes Schlusswort, oder?
Für einen Montagmorgen. Wenn ihr den Podcast hört, dann wünschen wir euch noch ganz einen guten Tag. Habt Sorge zu euch und wir hören uns das nächste Mal im Stammtisch. Tschüss zusammen.
Ciao. Ciao.